Ja, liebe Geschwister, seid ganz herzlich gegrüßt in Christo Jesu. Ich darf euch grüßen als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und immer wieder möchte ich betonen, das sind wir, sobald wir in Christo Jesu eine neue Schöpfung sind. Dann sind wir automatisch Heilige, Auserwählte und Geliebte. Egal wie unser Leben bis dahin aussieht, egal wie es heute aussieht, ob man sich fähig fühlt oder unfähig, ja, ob man gerade in seinen Gedanken durcheinander ist oder nicht, diese drei Punkte gelten immer. Und Gott nimmt es nicht zurück. Norbert Lied hat mal so schön gesagt, unser Gott geht nie rückwärts. Er bleibt auch nicht stehen. Er geht vorwärts, konsequent dem Ziel zu. Ja, sehr schön ausgedrückt. Ja, und in unserem zweiten Vers im Lied, da steht vom Verirren der Gedanken. Und es gibt, glaube ich, das seid ihr wahrscheinlich alle mit mir einig, es gibt kaum eine Zeit, in der der Angriff auf das Denken des Menschen einem Tsunami gleicht. Und der fängt schon im Kindergarten an. Da will man den kleinen Kindern schon irgendwelchen Irrsinn aufbrummen. Ja? Und es geht dann weiter, je älter man wird, umso schlimmer wird es. Und wenn wir da nicht massiv und das Denken unseres Gottes, die Gedanken unseres Gottes entgegenhalten, ja, entgegenschieben, dann gehen wir unter. Ja? Also rein menschlich gesprochen. Ihr versteht, wie ich das meine. Wir sind gerade in Betrachten des Herzens des Menschen im Teil 2 und wir hatten das letzte Mal aufgehört mit der Feststellung, dass Gott und Christus allein die Herzen der Menschen kennt. Er alleine, niemand anders im ganzen Kosmos kann unsere Herzen lesen. Ja, das ist, dass der Herr die Herzen kennt, ist erschreckend einerseits, kostbar andererseits. Ja, wir können und brauchen ihm nichts vormachen. Wir können im Gebet so kommen, wie wir sind. Wir können unsere Gefühle so ausdrücken, wie wir sind. Beispiel Jonah sagt, mit Recht zürne ich, sagt der Jonah, weil er mit der Gnade Gottes nicht klargekommen ist. Und Gott hat kein Feuer vom Himmel gesandt, ja, sondern hat gemerkt, der Jonah, der braucht jetzt was für seine Seele, damit er runterfährt und dann geht er wieder weiter auf dem Weg, den ich ihm gesandt habe. So möchte ich einfach nur drei Bibelstellen wiederholen zu dem letzten Zusammenhang. In Sprüche 15, Vers 11 lesen wir, das macht so richtig die Dimension klar, die da dahinter steckt. Da sagt Gott, Seol und Abgrund sind vor Yahweh. Also die tiefsten Tiefen, die man sich vorstellen kann, die sind vor Yahweh absolut einsichtig für ihn. Wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Ist das nicht kostbar? Ja? Gott kümmert sich also um das Herz der Menschenkinder. Und der Salomo betet bei seinem Einweihungsgebet des Tempels im 480. Jahr des Auszugs war das. So höre doch 1. Könige 8, 39. So höre du im Himmel der Stätte deiner Wohnung und vergib und tue und gib einem jeden nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Jetzt liegt es an uns, glaube ich das oder glaube ich es nicht? Ja, wenn ich es glaube, dann kann ich zur Ruhe kommen. Wenn ich es nicht glaube, dann habe ich weiter Probleme. Dann sagt der Psalmist in Psalm 44, Vers 20 und 21. Psalm 44, 20 und 21. Wenn wir vergessen hätten den Namen unseres Gottes und unsere Hände ausgestreckt zu einem fremden Gott, würde Gott das nicht erforschen? Denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. Also auch die Dinge, die wir gar nie öffentlich zu Protokoll geben. ja, die wir immer im Herzen halten. Ja, auch die Dinge kennt Gott. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt in unserem zweiten Punkt, zum Herzen. Das ist 2,3. Der Herr Jesus konnte während seiner Erdentage die Herzen der Menschen lesen, direkt. Als Gottes Sohn konnte der Herr Jesus unter seinem Volk in Israel lebend die Gedanken seiner Zeitgenossen lesen. Er konnte verstockte Herzen direkt erkennen, obwohl seine reine Seele und Geist in das Fleisch mit der dort wohnenden Sünde eingesperrt war. Ja, trotzdem hatte er eben diese Fähigkeit. Denn er hat ja seine Seele mitgebracht aus der Herrlichkeit des Vaters. Und er hat auch manchmal sehr unangenehm offen ausgedrückt, was Menschen gedacht haben, die in seiner Gegenwart waren. Da möchte ich jetzt ein paar Beispiele lesen und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Markus 3, 1 bis 5 finden wir so etwas, da war er in deiner Synagoge. Markus 3, 1 bis 5 möchte ganz bewusst diese ganzen Verse lesen. Und er ging wieder um in die Synagoge und es war daselbst ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er am Sabbat heilen würde. Ja, weil was für ein Krampf. Ja. Jetzt ist der Herr Jesus in der Synagoge und jetzt wird da gewartet, ob er jetzt jemand heilt. Wie wenn es nichts anderes zu betrachten gäbe in der Synagoge. Ja. Sie lauerten ihn, ob er am Sabbat heilen würde, auf dass sie ihn anklagen möchten. Der nächste Irrsinn. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, an den Sabbaten Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Leben oder das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Ja, sie hatten so viel Schiss, ja, dass sie das verborgen hielten, oder? Und jetzt kommt das Entscheidende, Vers 5. Und er blickte auf sie umher mit Zorn. Ist Zorn erlaubt? Natürlich. Da, wo Gott zürnt, darf ich auch zürnen. Aber Gott sagt, wenn du zürnst, darfst du dich nicht rächen, das überlässt du mir. Ja? Zorn ja. Und er sagt auch, wir sollen über unserem Zorn nicht die Sonne untergehen lassen. Das heißt, er muss abgebaut werden, weil sonst gibt es Bitterkeiten, die uns und andere belasten. Er blickte auf sie umher mit Zorn und jetzt kommt dieser Riesenspannungsbogen, betrübt über die Verstockung ihres Herzens. Das sehen wir, wenn Gott zürnt, dann ist er gleichzeitig in seinem Herzen betrübt. Und er spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Für den Herrn war damals, wie immer, auch der Glaube von Menschen sichtbar. Denn Paulus bezeugt, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zur Errettung. Römer 10, Vers 10. Und sehr kostbar und detailliert leuchtet diese Fähigkeit unseres Herrn in der Geschichte im Haus des Pharisäers Simon auf, als die Sünderin dort zu seinen Füßen weinend mit Tränen und kostbarer Salbe ihn behandelte. Ich lese aus Lukas 7, 39, 40 und 40 und bitte euch, lest mal in Ruhe die ganze Geschichte nach. Da ist sehr viel drin, da könnte man eine Stunde drüber reden. Lukas 7, 39 und 40. Als aber der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, ja, was diese Frau gemacht hat, sprach er bei sich selbst. Also in seinem Innern, und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau es ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Mag ja sein, ja. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Also der Herr Jesus antwortet direkt auf die Gedanken dieses Pharisäers. Und Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber spricht: Lehrer, sage an. Und jetzt bitte eben die Verse bis 50 nachlesen. Der Herr Jesus beantwortet Simons Gedanken in seinem Herzen, als ob er sie laut vernehmlich ausgesprochen hätte, mit dem Gleichnis der beiden Schuldner. Und er kam nicht gut weg dabei, der Simon, denn er hatte dem Herrn schon die normalste Geste der Gastfreundschaft verwehrt, nämlich, dass man dem Gast, wenn er reinkommt, die Füße wäscht von dem Dreck, der draußen war, ja. Hat er Simon beim Herrn Jesus nicht gemacht. Das war ganz normale Gastgebersitte. Und Jesus sah eben die Sünde wie auch den Glauben der Frau, die an ihm diesen Dienst getan hat. Und sie wusste offensichtlich in ihrem Innern, er nimmt mir meine Schuld und meine Seelennot weg. Denn sie weint ja, als sie das macht. Ja, sie ist nicht euphorisch, sondern sie weint. Und daher sagte er zu ihr, nachher in Vers 48, deine Sünden sind vergeben. Es waren viele, offensichtlich. In Vers 50 dann sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ob die Frau vorher mit Jesus in Berührung war, das wird uns gar nicht berichtet. Ist auch gar nicht wichtig. Jedenfalls sagt der Herr Jesus zum Simon, wem viele Sünden vergeben sind, der liebt viel. Also konnte er ausrechnen, wie er da dastand. Und er sagt, sie, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Und dann noch ein Beispiel in Lukas 5, Vers 20 bis 23. Dort ist die Situation, dass man einen Gelähmten durch das Dach eines Hauses vor dem Herrn niederließ, weil das Haus völlig gefüllt war mit Menschen, die wollten alle von Herrn Jesus hören und auch geheilt werden. Wir lesen da Folgendes, Lukas 5, 20 bis 23. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen, indem sie sagten, wer ist denn dieser, der Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was überleget ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, stehe auf und wandle? Ja, und dann hat er ja zu dem Mann gesagt, nimm dein Bett und geh heim. Ja, und die Leute waren außer sich dort in dem Haus, das könnt ihr ja selber nachlesen. Der Herr sah den Glauben der einen und er antwortet direkt auf die Gedanken der Pharisäer. Sofort, als er sie erkennt. Und sie hatten noch nicht einen Laut von sich gegeben. Also ich würde mich auch freuen über diese Eigenschaft, aber wenn ich länger nachdenke, würde ich lieber sagen, danke Herr, dass ich das nicht kann. Versteht ihr warum? Ja, weil mein Herz ist ja böse. Also in mir ist ja noch die Sünde. Und wenn ich so eine Eigenschaft hätte, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass ich damit sündige, mit dieser Eigenschaft. Der Herr Jesus war sündlos und der konnte deshalb alles lesen. Und weil er Gott war natürlich und der Schöpfer auch. Ist es nicht ein kostbares Zeugnis für seine Gottessohnschaft, dass er in seinem Innern nicht ein normaler Mensch, sondern direkt Gottes Geist in Maria, durch Gottes Geist in Maria gezeigt worden war und nicht etwa erst durch die Taufe Johannes zum Sohn Gottes wurde, was er auch vertreten wird. So diente unser Herr, der Gottessohn, in Vollmacht des Geistes, trotz äußerer Niedrigkeit unter seinem Volk Israel. Kaum einer hat das erkannt, nur die Unmündigen, denen es der Vater und der Sohn nach ihrem Wohlgefallen offenbart hatte. So lesen wir ja in Matthäus 11. Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Punkt in unserer Betrachtung. Und zwar habe ich den provokant überschrieben: die Zensur Gottes bezüglich Reden und Handeln seiner Geschöpfe. Dieser Punkt ist für das Verständnis der Geschichte Gottes mit dem Kosmos von grundlegender Bedeutung. Das werden wir heute schon ansatzweise erkennen und dann später mal beim dem letzten Dienst zu diesem Thema am Samstagabend. Nach der Schrift fallen im Herzen des Menschen die Entscheidungen für sein Handeln. Entstehen alle Pläne für die nahe und ferne Zukunft seines Lebens. Eine entscheidende Erkenntnis zu allen Abläufen Kosmos ist diese: was von den im Herzen getroffenen Entscheidungen des Menschen nach draußen kommt, sowohl in Wort als auch in Tat, unterliegt der Zensur oder der Genehmigung Gottes, was wir natürlich noch nachweisen müssen. Also was ich entscheide zu tun oder zu reden, das unterliegt der Zensur Gottes. Das heißt, ich kann nicht einmal sagen immer, was ich will. Ja? Wenn Gott sagt, das geht jetzt nicht, dann kriege ich das nicht raus. Habt ihr es nicht auch schon erlebt? Ja, eigentlich wollte ich ja was anderes sagen. Ja? Schon ein ganz einfaches, primitives Beispiel aus dem Alltag. Einige Stellen zu den entscheidenden Vorgängen in Herz und Seele sind unter anderem die folgenden. Wir lesen einfach der Reihe nach ein paar Gottes Worte, die uns dahingehend Erleuchtung geben, wenn wir wollen. 5. Mose 11, 16 bis 21. Ich lese aber nur den 17. und den 18. Vers, beziehungsweise den 16. und dann den 18. 5. Mose 11, Abvers 16. Hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederbeugt. Und in Vers 18 dann: und ihr sollt diese, meine Worte, auf euer Herz und eure Seele legen, damit sie zum Zeichen und sie zum Zeichen auf eure Hand binden, und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen euren Augen. In Hiob 17, Vers 11, den Vers hatten wir schon einmal gelesen zu diesem Thema, Hiob 17, Vers 11, dort steht: meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Wir gehen zu Psalm 7, Vers 9. Psalm 7, Vers 9. Lass doch ein Ende nehmen die Bosheit der Gesetzlosen und befestige den Gerechten. Es prüft ja Herzen und Nieren der gerechte Gott. Dann in Psalm 95, Vers 10. Psalm 95, Vers 10. Da sagt Gott: 40 Jahre hatte ich Ekel an diesem Geschlecht. Und ich sprach: ein Volk irrenden Herzens sind sie. Ja? Also der Irrtum Israels begann in ihrem Herzen. Und nun gibt es, so wie ich verstehe, drei Stellen, die direkt über die Zensur Gottes sprechen. Das sind Zentralstellen über die Zensur Gottes. Sprüche 16, Vers 1. Sprüche 16, Vers 1. Dort heißt es, die Entwürfe des Herzens sind des Menschen. Aber, und jetzt füge ich in Klammer ein, bereits, Klammer zu, die Antwort der Zunge kommt von Jahwe. Ja, da mag sich vielleicht das eine oder die andere aufregen drüber, aber es ist nun so. Die Schrift sagt es. Und der Salomo hätte das nie schreiben dürfen, wenn es nicht der Wahrheit Gottes entspräche. Sprüche 16, Vers 9 im gleichen Kapitel. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Aber Jahwe lenkt seine Schritte. Sprüche 19, 21. Sprüche 19, 21. Viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes. Aber der Ratschluss Jahwes kommt zustande. Ich kann also in meinem Herzen Sachen erfinden, ja, die Welt aus den Angeln heben. Und Gott sagt, Moment mal, warten wir mal ab. Das und das genehmige ich dir und das andere, das lassen wir einfach sein. Weil das Unsinn ist, jetzt vielleicht. Zu anderer Zeit, ja. Wir bemerken uns als Zusammenfassung dieses Unterabschnitts. Das Geschöpf kann demnach im Herzen tun, im Herzen tun und lassen, was es will. Aber was davon nach außen in Wort und Werk erscheint, unterliegt der Genehmigung Gottes. Oder wenn ich es als kurzen Merksatz formuliere, lautet es so: Der Mensch kann fast unbegrenzt wollen, aber keinesfalls reden noch tun, was er will. Noch einmal, der Mensch kann fast unbegrenzt wollen, aber keinesfalls reden noch tun, was er will. Und es gibt doch, ihr kennt doch alle die Sprüche, der Mensch hat einen freien Willen. Na? Und er kann auch umsetzen, wenn man nur fest dran glaubt. Kraft positiven Denkens, da gibt es ein ganzes Buch drüber. Ja? Die Einzelnen mögen das vielleicht sogar gelesen haben. Ja, und das gilt, ob das dem Menschen passt oder nicht, dass es so ist. Es ist nüchtern und schlicht Lehre der Schrift. Wir vertiefen und beweisen diesen Satz im nächsten Abschnitt unter der Überschrift 2.5. Gott beurteilt und führt alle Menschen grundsätzlich nach den Überlegungen oder Entwürfen ihrer Herzen. Wir haben eben gesehen, der Mensch kann zwar in seinem Herzen tun und lassen, was er will, aber nicht alles dort Entschiedene in Wort und Werk umsetzen. Damit muss auch logischerweise weiter gelten, für alles, was der Mensch im Herzen ersinnt und entscheidet, dafür trägt er Verantwortung vor Gott. Als Nachweis erinnern wir uns noch einmal an die Worte des Herrn Jesu aus Markus 7, Vers 20 bis 23. Er sagte aber, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen, gehen hervor die schlechten Gedanken, ja? Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und der Herr Jesus spricht von den Gedanken. Das bedeutet, die Sünde entsteht in den Gedanken des Herzens. Die Tat ist nur noch eine Folge. Und Gott, wie gesagt, er genehmigt nicht alles. Weiter, Gott und seinen Sohn allein säen in unsere Herzen nach dem kostbaren und tröstlichen Wort, 2. Chroniker 6, Vers 30. Das ist das Einweihegebet in der Chronika. So höre du vom Himmel her der Stätte deiner Wohnung und vergib. Und gib einem jeden nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz des Menschen. Geschöpfe, und das sind Engel und Menschen, die können nur sehen und hören, ja, was wir tun und lassen. Also allein von ihrer äußeren Wahrnehmung aus beurteilen. Und das ergibt logisch einen weiteren sehr tröstlichen Merksatz. Im ganzen Kosmos können nur Gott und sein Sohn Jesus Christus ein Geschöpf ganzheitlich und auch gerecht beurteilen und richten. Ja, wenn ich nur das richten kann, was vor Augen ist, dann sehe ich unter Umständen nur die halbe oder noch viel weniger von der Wahrheit, je nachdem, wie gut derjenige schauspielen kann, der vor mir ist. Oder? Ja. Und daraus folgen weiter mindestens 3 Überlegungen. A. Gott lenkt das Leben eines Menschen nach dessen Herzensgesinnung, also nach der Quelle seiner Motive und Entscheidungen, indem er bestimmte Willensäußerungen und Planungen zum Vorschein kommen lässt, also genehmigt durch Reden und Tun, andere wiederum nicht. B. Gott gibt auch gegebenenfalls Menschen in die Überlegungen ihrer Herzen dahin. Das ist dann ein Gericht. Römer 1 haben wir das Beispiel, 18 bis 32, dreimal dahingegeben. Dahingegeben in die Überlegungen ihrer Herzen. Das beste Lehrstück darüber ist der Pharao vor dem Auszug aus Ägypten. Ja? Dort kann man das im Detail nachlesen, in den 10 Plagen. In Sprüche 29, Vers 1 lesen wir zu diesem Punkt ein bitteres Wort, 29, 1. Ein Mann, der oft zurechtgewiesen den Nacken verhärtet, wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Ja? Das heißt, wenn jemand sich nicht partout nicht von Gott bearbeiten lässt, ja, dann sagt Gott, gut, dann mach halt, guck, was dabei rauskommt. Dann fällt er über seine eigenen Steine, die er sich in den Weg legt. Psalm 7 haben wir noch gelesen. Da sagt der Psalmist Folgendes in Vers 9, Psalm 7. Lass doch ein Ende nehmen die Bosheit der Gesetzlosen und befestige den Gerechten. Es prüft ja Herzen und Nieren der gerechte Gott. Seine Mühsal, Vers 16, wird zurückkehren auf sein Haupt und auf seinen Scheitel wird herabstürzen seine Gewalttat, eben die er selber ersonnen hat. Und jetzt Punkt C. Gott muss logischerweise Geschöpfe nach allem richten, was sie in ihren Herzen entscheiden und nicht nur nach dem, was sie sagen oder tun, weil er ja manche Dinge verhindert nach draußen. Ja? Wenn der Herr Jesus sagt zum Beispiel, ihr wisst, dass gesagt ist, wer eine Ehe bricht, ja, der ist des Todes schuldig. Ich aber sage euch, wer in seinem Herzen eine Frau ansieht und sie begehrt, der hat den Ehebruch bereits begangen. Selbst wenn Gott den echten Ehebruch nach draußen verhindert. Worüber muss Gott jetzt richten? Über den nicht begangenen Ehebruch im Sichtbaren oder der im Herzen begangen wurde? Ganz einfaches Beispiel. Natürlich muss Gott die Herzensentscheidung richten, die er ja aber unter seine Zensur gebracht hat. Ja? Also ist Gottes Gericht ein Gericht über das, was in unserem Herzen läuft. Und alles andere hat er in seiner Verantwortung. Er bestimmt, was geschieht, was nicht geschieht. Er bestimmt, was gesagt wird und was nicht. Das können wir fast nicht fassen, aber es muss eigentlich so sein. Das werden wir im Laufe der Betrachtungen noch weiter sehen. Im Psalm 7,16 lesen wir oder lasen wir vom Gesetzlosen: Gott führt die Entwürfe seines Herzens auf sein Haupt zurück. Das muss Gott manchmal machen. Und Gott macht es dann, um Rettung zu schaffen. Das werden wir noch sehen. Psalm 9, Vers 16 und 17 lesen wir. Psalm 9, 16 und 17. Das kann auch 17 und 18 sein, je nach Übersetzung. Ein ganz kostbares Wort übrigens. Yahweh ist bekannt geworden. Er hat Gericht geübt. Und jetzt wird erklärt, wie. Indem er den Gesetzlosen verstrickt hat in dem Werk seiner Hände. Es werden zum Scheol umkehren die Gesetzlosen, alle Nationen, die Gottes vergessen. Damit haben wir jetzt gleich einen weiteren Merksatz. Unser Gott muss nicht extra Gerichtsmaßnahmen für abtrünnige und gesetzlose Menschen oder Geschöpfe erfinden. Ihm reichen die Überlegungen ihrer Herzen aus. Und dann bringt er sie, und jetzt füge ich da noch was ein, er bringt sie dosiert auf ihren Kopf zurück. Dosiert, warum? Antwort, er hat ja dabei immer ihr Umsinnen und ihre Rettung im Sinn. Was bringt es Gott, wenn er ein Geschöpf, das abtrünnig ist, ja, für immer in die Tonne haut, entschuldigt diesen saloppen Ausdruck. Er möchte doch, dass der umkehrt und lebt. Und wie kriegt er das am besten hin? Indem er den Menschen oder das Geschöpf verstrickt in dessen eigene Überlegungen. Und dann bringt es Gott fertig, dass nach einer gewissen Zeit, wenn genügend Unsinn zusammengekommen ist, das Geschöpf selber auf die Idee kommt, irgendwas habe ich jetzt verkehrt gemacht. Und dann hört das Geschöpf auf zu sagen, ja, Gott ist schuld, meine Eltern waren schuld, die Verhältnisse, die Politik war schuld, die Umwelt und so weiter, die Klimaveränderung oder sonst was war schuld an dem, dass ich nicht vorwärts kam. Und dann sagt Gott, guck doch mal in den Spiegel. Und dann muss der Mensch sehen, aha, ich habe es ja selber verbockt. Was lesen wir von dem sogenannten verlorenen Sohn? Als er zu sich selbst kam, was hatte Gott gemacht? Er hat seinen Weg auf seinen Kopf gebracht. Und damit kam die Erkenntnis. Er hat dann noch eine Hungersnot geschickt und so weiter. Aber im Grunde ist der Mensch zur Besinnung gekommen. Und das ist das, was Gott mit jedem Geschöpf macht. Und deshalb kriegt er auch alle auf seine Seite. Ja, weil Gott alleine weiß, wie man das macht. Deshalb untersagt er ja auch uns, dass wir uns rächen an unseren Feinden. Weil wir hauen alles kaputt nach unserem alten Menschen. Aber Gott macht es nicht. Er dosiert das. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass mir die Zeit nicht wegläuft. Aber versteht, das steckt eigentlich, das ist sozusagen der Kernpunkt unserer Betrachtungen. Ja? Und ihr merkt auch, da bin ich ganz dick persönlich betroffen. Da mache ich jeden Tag dran rum, an genau diesem Thema. In Psalm 7, Vers 9 lernen wir dazu noch, dass Gott auch die Nieren prüft. Das ist auch ein bisschen komisch zunächst mal. Was steckt dahinter? Die Nieren stehen im Hebräischen, wenn im bildlichen Sinn gebraucht, für die innersten Gefühle und Empfindungen, für die Gesinnung des Herzens. So wie das Herz die Entscheidungszentrale der Gedanken ist. Darum wissen, betet Paulus, der David zum Beispiel in Psalm 26, Vers 1 und 2. David sagt, richte mich oder beurteile mich, Yahweh, denn in Lauterkeit habe ich gewandelt und auf Yahweh habe ich vertraut. Ich werde nicht wanken. Prüfe mich, Yahweh, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Also die Schrift trennt zwischen rationaler Entscheidung und was dabei in meinen Gefühlen passiert. In den Nieren, wie es im Hebräischen ausgedrückt wird. Auch der Asaf sagt Folgendes in Psalm 73 zu diesem Thema. Psalm 73, 21. Als mein Herz, nämlich durch den darin laufenden Gedankenkrieg, sich erbitterte und es mich in meinen Nieren, in meinen Gefühlen stach, da ist er außer sich geraten. Wir lesen dann später, bis er hineinging in die Heiligtümer Gottes und der Herr ihm dann seine Gedanken wieder geordnet hat. Das Griechische sieht den Besitz der Gefühle und Empfindungen und das Mitfühlen in den Eingeweiden. Da gibt es einen speziellen Ausdruck im Griechischen. Und der Paulus verwendet diesen Ausdruck zum Beispiel in Philipper 1, Vers 8, wo er sagt, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehnen mit den Eingeweiden oder den innersten Gefühlen Christi Jesu. Also deshalb, die Eingeweide, die sitzen ja da unten. Ja. Und deshalb sagt der Petrus, umgürtet eure Lenden mit was? Mit Wahrheit, dass die Gefühle nicht durchgehen. Ja, tut ihr das manchmal? Sowohl nach oben als nach unten. Also ich glaube, ich bin da nicht alleine. Paulus sagt, stehet nun die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Epheser 6, Vers 14 und 1. Petrus 1, 13, da sagt der Petrus, darum die Lenden umgürtet habend, also als Dauerausdruck, Dauerzustand. Ja? Nüchtern seiend, hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Dort spricht er natürlich die Ehefrau des Christus an. Zurück zur Beurteilung und Führung Gottes. Erstaunliches sagt Yahweh über David nach seinem Tod. Der Ephraimiter Jerobeam I., der schickt seine Frau verkleidet zum Propheten Achia, weil sein Sohn krank geworden war. Und da lesen wir in 1. Könige 14, Vers 7 und 8. 1. Könige 14, 7 und 8. Der Jerobeam ist also unterwegs. Ja. Und jetzt sagt Gott zum Propheten, geh hin, sprich zu Jerobeam. 1. Könige 14, 7 und 8. So spricht Yahweh, der Gott Israels. Weil ich dich aus der Mitte des Volkes erhoben und dich als Fürst gesetzt habe über mein Volk Israel und das Königtum dem Hause Davids entrissen und ich es dir gegeben habe, du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote beobachtet und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, indem er nur tat, was recht war in seinen Augen. In meinen Augen. Ja, und was war jetzt mit der Batseba und mit dem Uriah? Versteht ihr? Wenn Gott was vergeben hat, dann kramt er das nicht mehr raus. Ja, und dann sagt Gott zu dem gottlosen König, der David, der hat nur getan, was recht war in meinen Augen. Und dabei hatte alles, was der David verbockt hatte, das war vergeben und damit nicht mehr existent. So ist auch deine und meine Sünde nicht mehr existent. Und wir jammern ständig hinterher, Herr, hast du das mir wirklich vergeben und so was. Das verunehrt unseren Gott, wenn wir das tun. Lass es also bleiben. Eine Sünde, die ins Licht gestellt und vergeben ist, die erwähnt Gott nicht mehr. Ezekiel 11 zum Beispiel lesen wir in Bezug auf das Volk Israel. Ezekiel 11, Vers 21. Deren Herz aber nach dem Herzen ihrer Scheusale und ihrer Gräuel wandelt. Denen will ich ihren Weg auf ihren Kopf bringen, sagt Gott. Und in Ezekiel 16, Vers 43. Dort kommt eine ähnliche Aussage, aber die Gottesabsicht, die dahinter steht, leuchtet genauso auf. Darum, Ezekiel 16, 43, darum, dass du nicht gedacht hast der Wege deiner Jugend und mich durch alles dieses gereizt hast, so habe ich deinen Weg auf deinen Kopf gebracht, spricht der Herr Jahweh, damit du nicht mehr diese Schandtat begehst. Ja? Also der Sinn hinter dieser Dahingabe war die Umkehr Israels. Und das wurde ja in der Gefangenschaft bereits zu dem Volk gesagt. Da haben sie ja praktisch die Frucht ihres Weges schon am eigenen Leib erfahren gehabt. Daher, David erkannte seinen Gott sehr genau und er wusste um diese Tatsache. Und darum bittet er in Psalm 19 bezüglich dessen, was von ihm ausgeht, ja, um das Wort Jesu einmal hier anzuwenden in Psalm 19, Vers 14. Psalm 19, Vers 14. Da sagt David auch angesichts des Bewusstseins, dass er in seinem Innern auch, dass da Böses ist, ja, und er deshalb böse handelt, sagt er, Psalm 19, Vers 14, ist einer der letzten Verse. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Jahweh, mein Fels und mein Erlöser. Oder der mich loskauft. Und in Psalm 84, Vers 5 lesen wir das bekannte Wort, das kennt ihr sicher, die meisten. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege, die Bitte Davids, das darf ich morgens beten, Herr, wenn ich morgens aufwache, Herr, gib, dass ich nicht von dir abweiche in meinem Herzen. Ja, weil das, was nach draußen geht, das unterliegt ja der Zensur Gottes. Nochmals, Gott muss nicht Strafen ersinnen, um einen Menschen zu richten, sondern ihn schlicht den Entwürfen seines Herzens dahingeben. Und genau das lesen wir ja auch in Römer 1. Dann haben wir noch ein Wort, das sehr interessant ist. Da gehen wir dann im letzten Vortrag noch genauer drauf ein. Gleich Wasserbächen ist eines Königs Herz in der Hand Jahwes. Wohin immer er will, neigt er es. Sprüche 21, 1, eine sehr provokante Aussage. Aber wie gesagt, darauf gehen wir dann noch detailliert ein. Sprüche 21, Vers 2, noch sowas. Sprüche 21, 2. Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen eigenen Augen. Ja? Aber Jahweh wägt die Herzen. Und der Jeremia, der bekennt, Jeremia 10, Vers 23, ich weiß, Jahweh, dass nicht bei Menschen sein Weg steht. Nicht bei dem Mann, der da wandelt, seinen Gang zu richten. Ja? Also den Weg eines Menschen auf dieser Erde bestimmt letztlich Jahweh, indem er das, was zu seinem Plan passt, von diesem Menschen, indem Gott das genehmigt, beziehungsweise andere Dinge einfach verhindert. Ja, möchte jetzt allerdings dazu gleich noch einen Merksatz formulieren. Wir sehen daraus, der Mensch ist aus dem Gesamten, was wir bisher betrachtet haben heute Morgen, der Mensch ist keinesfalls eine Marionette. Ja? Dass praktisch, dass er nur fremdgesteuert agieren kann, das stimmt nicht. Sondern es ist so, dass Gott die Entscheidungen, die der Mensch in seinem Herzen fällt, die auf den Gesamtplan Gottes hin den kürzesten Weg abgeben, die genehmigt er und die anderen verhindert er. Und es kann Gutes und Böses sein. Ja? Gutes und Böses. Das heißt aber, dass Gott trotzdem nach dem urteilen muss, was der Mensch ersinnt. Weil er würde ja getan haben. Und die Entscheidung alleine zur Sünde ist bereits eine Sünde. Ja? Wenn ich mich entscheide, die oder den bringe ich um, ja? Und Gott verhindert es, dann habe ich ihn vor Gott umgebracht, denjenigen. Ganz einfach. Und zum Glück lässt unser Gott auch den Menschen nicht grenzenlose Handlungsfreiheit nach draußen zu. Ja? Der Mensch würde sich zur Freude Satans in kürzester Zeit selbst ausgerottet haben. Und ich bin dem Herrn schon auch sehr dankbar gewesen, dass er nicht alle meine Gebete erhört hat. Ja. Weil ich habe viel Dummes gebetet. Ja? Vor allem, als ich jung war im Glauben, habe ich sehr viel Dummes gebetet. Und wir müssen doch wissen, wir treffen doch unsere Entscheidungen nach dem, was wir sehen und hören und was wir aus der Schrift lernen. Und damit ist unser Urteil immer subjektiv, solange wir hier über diese Erde gehen. Das muss uns bewusst sein. Also bete ich auch manchmal, ja, aufgrund der unvollkommenen Information nicht immer Gott wohlgefällig. Ja. Das Beten zwar ist wohlgefällig, aber was ich bete, da müsste Gott zu mir sagen, du, das ist schön, dass du darum bittest, aber das kann ich jetzt nicht erhören. Jetzt nicht. Oder für dich gar nicht. Weil wenn ich das erhöre, dann gibt es eine Katastrophe in deinem Leben. Zum Beispiel. Ja, verstehen wir, wie gnädig und kostbar Gott mit uns umgeht? Ja, obwohl das alles nach einer Begrenzung aussieht, zunächst, wenn man es kurzsichtig betrachtet. Der Mensch ist keinesfalls Marionette und nur fremdgesteuert, sondern er trägt vor Gott für alle Erzeugnisse seines Herzens die volle Verantwortung. Prediger 11, Vers 9, haben wir noch eine schöne Stelle, wo der Salomo über das Beurteilen und Richten Gottes nach des Menschen Herz spricht. Prediger 11, Vers 9. Und ja, ich bin ja immer im Druck, ja, was lese ich vor, was lasse ich sein. Ja. Es gibt so viele Stellen dazu, um das nachzuweisen. Prediger 11, Vers 9. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und jetzt kommt so was Schönes, ja. Und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Doch wisse, dass Gott um dies alles dich ins Gericht bringen wird. Das heißt, was du in deinem Herzen ersinnst, dafür bist du verantwortlich. Vor Gott. Auch wenn nicht alles gelingt. Es bedeutet, dass wir in unserem Herzen Wege gehen. Ja? Wege gehen. Das sagt die Schrift hier. Es kommen Reize über die Seele und über das Fleisch in mein Herz, dann treffen wir eine Entscheidung. Ich muss das Ding unbedingt haben. Und dann bete ich auch drum, Herr, ich will das, ich brauche das. Ja. Und in manchen Fällen genehmigt das Gott auf zweierlei Arten. Einerseits genehmigt er das vielleicht, weil er weiß, das ist für mich wohlgefällig. Ja, für mich auch gut. Und andererseits muss er mir Sachen genehmigen, wo ich dabei an die Wand laufe. nicht, etwas mit Gewalt haben will und ich meine, es geht nicht ohne das, dann muss Gott sagen, mach mal. Du wirst ja sehen, wie weit du beikommst. Manchmal muss man einem Kind erlauben, dass es einen an den heißen Ofen greift, ja, auch wenn man 10-mal gesagt hat, du verbrennst dir die Finger und das Kind wird es nicht glauben, bis es hingreift. Ja, und so sind wir doch auch manchmal, ja, auch wenn wir schon älter sind. Ich spreche von mir selber. Ja, auch die Motive zur Verkündigung des Evangeliums beurteilt Gott nach dem Herzen der Redenden. Sehr interessant. In 1. Thessalonicher 2, Vers 4 lesen wir von Paulus, der das sehr, sehr ernst genommen hat, was seinen Dienst am Evangelium betrifft. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Sondern so, wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ja, Gott prüft mein Herz, ob meine Gesinnung euch gegenüber okay ist. Oder wenn ich womöglich jetzt denke, jetzt der oder dem muss ich jetzt besonders was sagen. Ja. Und das ist vielleicht nicht okay vor Gott. Also Paulus hat es sehr ernst genommen. Das sehen wir an diesen Versen. Und jetzt noch einmal, das bringe ich noch einmal dann in den Zusammenhang. 1. Korinther 4, Vers 5. 1. Korinther 4, Vers 5 hatten wir schon mal gelesen. Da spricht der Paulus eine gewisse Warnung an mich aus. So beurteilt nicht etwas oder richtet nicht etwas vor der Zeit. Was ist vor der Zeit? Bis der Herr kommt. Welcher A, das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen, B, die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden nicht Feuer übers Kopf geschüttet, ja, sondern ein Lob werden von Gott. Ist das nicht kostbar? Dass, wenn Gott jetzt am Ende beurteilt über unser Leben, dass da sogar Lob rauskommt? So schön. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, ich habe keine Ahnung, welchen Einfluss die Finsternis, die mich ja umgibt, auf mein Leben hat. Auf das meiner Mitmenschen. Ja? Wenn einer mir böse kommt, ist es vielleicht nicht einmal die Person, sondern sie ist gerade benutzt von der Finsternis. Ob das nun ein Gotteskind ist oder ob das ein Weltmensch ist, das spielt dabei gar keine Rolle. Und andererseits die Ratschläge der Herzen. Wenn zu mir jetzt jemand kommt und über seine Seelennöte redet und mir 80% der Probleme schildert und 20% verheimlicht. Glaubt ihr, dass ich dann einen guten Rat geben kann? Nur dann, wenn Gott Weissagung gibt. Ja, das passiert auch. Ja. Aber ihr versteht, ich kann einen Menschen auch, und dem nicht einen absolut hundertprozentigen Rat geben, weil ich nicht alle Belange einbeziehen kann, die man zu dem richtigen Ratschluss braucht. Da brauche ich Gottes Weisheit und da muss er mir was in den Mund legen, dass ich dem trotzdem helfen kann. Es kann ja auch sein, er lamentiert eine Stunde und erzählt nur 10% von seinen Problemen und 90% lässt er weg. Warum auch immer. Also wir sehen, unser Urteil, haben wir schon mehrfach gehört, ist immer subjektiv und das muss uns auch zurückhalten bei der Beurteilung. Und zum Glück beurteilt Gott genau nach diesen Kriterien und dann bleibt auch ein Lob übrig. Der Prediger Salomo formuliert genau denselben Zusammenhang im letzten Vers des Predigerbuches folgendermaßen. Prediger 12, 13 und 14. Prediger 12, 13 und 14 ist für mich auch ein Beweis, ja, dass es viele Universalaussagen natürlich in der Schrift gibt obwohl der Zusammenhang, aus dem die dann kommen, nicht unbedingt jetzt die Gemeinde anspricht, ja, sondern Israel im Fokus hat oder die Nationen im Fokus hat. Trotzdem eingestreut sind universale Aussagen. Und eine davon ist zum Beispiel diese, Prediger 12, 13 und 14. Das Endergebnis, also des Predigerbuches, in dem Fall des Ganzen, lasst uns hören. Oder das Ergebnis, nachdem alles vernommen ist. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Oder so soll das jeder Mensch tun. Warum? Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Ja, also ein Gericht über Gutes und Böses muss das Verborgene des Herzens dessen, der denkt, ja, einbeziehen. Sonst ist das Gericht nicht göttlich gerecht. Und genau das Gleiche sagt ja der Paulus in Römer 2, Vers 16, dass Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium. Gott beurteilt jedes sichtbare Werk anhand des Verborgenen im Herzen dessen, der das Werk tut. Also zählt vor Gott selber nur das im Verborgenen, das im Herzen Entschiedene. Ist auch gut so. Paulus zeigt das eben in Römer 2, Vers 11 bis 16. Das möchte ich aber jetzt nicht lesen. Das dürft ihr selber mal nachlesen. Ich will nur den 16. Vers nochmal hervorheben. Wir sehen, wir wissen alle etwas von dem Gericht am weißen Thron in Offenbarung 20. Und da lesen wir, da werden Bücher aufgetan. Und da werden Menschen gerichtet nach dem, was in Büchern steht. Was kann ich aber in die Bücher nur einzeichnen, was ich sehe und was ich höre? Was in meinem Herzen drinsteht, das kann doch niemand aufschreiben. Und wenn wir jetzt in Römer 16 lesen, dass es einen Tag gibt, an dem Gott das Verborgene der Menschen richten wird, dann muss Gott eigentlich zweierlei Gerichte machen, nämlich das Äußere beurteilen, aber eigentlich muss er doch das Innere beurteilen. Und das macht er auch. Und Entscheidungskriterium ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Halleluja. Ja, nicht irgendwelche Kodexe und Gesetze, sondern was wir als Evangelium der Herrlichkeit des Christus, des glückseligen Gottes haben. Und wir sehen doch auch gleich an der Stelle, wenn Gott einen Menschen oder ein Geschöpf nach dem Verborgenen seines Herzens richtet, da fällt auch jeder durch. Ja, auch die eine gute Fassade haben, ja, wenn wir 20, 30 Mal mit Menschen zusammenkommen, mit einem Einzelnen, und er begegnet uns immer mit Gutem, dann würden wir ja sagen, das ist ein guter Kerl, eine gute Frau, der kann man es machen. Ja. Wenn man dann im Alltag mit so jemandem zusammenlebt, wird es dann schon ganz anders werden. Ja. Das ist normal so. Ja. Und deshalb sind wir dankbar, dass Gott nach dem Verborgenen der Herzen richtet und nicht nach dem, was nach draußen passiert. Ja. Ich möchte es an der Stelle einfach zusammenfassen zu dem Punkt, den wir jetzt behandelt haben. Gott allein erforscht und kennt das Herz der Menschenkinder. Niemand sonst im Kosmos. Halleluja. Im Herzen kann der Mensch fast unbegrenzt entwickeln, was er will. Was er davon reden und ausführen kann, unterliegt Gottes Zensur. Und dabei ist er weder Marionette noch fremdgesteuert. Ja? Weil ja alles, was er tut, hat er ja in seinem Herzen vorher überlegt. Und wenn es nach draußen kommt, hat es Gott genehmigt. Schuld, beziehungsweise Satz vorher noch, allein für das, was der Mensch im Herzen ersinnt und entscheidet, dafür trägt er Verantwortung vor Gott. Weil alles, was hör und sichtbar wird, unterliegt ja Gottes Zensur. Ja? Also auf der anderen Seite bedeutet das auch dafür, dass Gott dann für alles, was geschieht und was geredet wird, die Verantwortung übernimmt. Und der Unfug und die Sünde und die Katastrophen, die daraus entstehen, die hat der Herr Jesus am Kreuz getragen. Das ist das, was Gott genehmigt hat, was passieren darf, was geredet werden darf. Schuld vor Gott entsteht durch böse Gedanken, durch einen Entschluss zu einem bösen Wort oder zu einer bösen Tat im Herzen, ungeachtet, ob Gott das zur Ausführung genehmigt oder nicht. Allein unser Gott und sein Sohn Jesus Christus können ein Geschöpf ganzheitlich, unparteiisch und damit gerecht beurteilen. Deshalb sagt der Paulus, wir müssen zu einem endgültigen Beurteilen warten, bis der Herr kommt. Und überlegt mal, ein Punkt, wozu wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen müssen, ist der, dass der Herr mir dort erklären wird, das Rätsel und das in deinem Leben und das, wo du gerungen hast, wie kriege ich das auf die Reihe und ich habe das nicht sagen können, aus bestimmten Gründen. Das erkläre ich dir jetzt, weil du jetzt dann ein Erkennen bekommst, so wie ich dich erkannt habe, vor Grundlegung der Welt. Und versteht ihr, das wird sicher dann auch so manches Unangenehmes sein, was da passiert am Richterstuhl des Christus. Aber Paulus sagt, es bleibt ein Lob übrig, wenn dies alles ans Licht kommt, was da im Verborgenen gelaufen ist. Ein Halleluja mindestens ist das wert. Und hier aus dem vorhergehenden Abschnitt möchte ich noch wiederholen, Gott im Gegensatz übernahm die Verantwortung A für alle Sünden, die im Verborgenen der Herzen, wie auch der sichtbaren Handlungen im Kosmos. Und er hat auch die Folgen durch das Lösegeld die Seele seines Sohnes vollständig bezahlt. Nächster Satz noch, Gottes finales Gericht geht über das Verborgene des Menschen. Prediger 12, 13 und 14, Römer 2, 16. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das er Paulus anvertraut hatte. Und dazu zieht er auch erstens alles Verdrängte hervor. Prediger 3, Vers 15. Gott zieht das Verdrängte hervor. Das, was wir am besten gar nicht antasten wollen. Das braucht er für die Beurteilung. Zweitens, er offenbart er die Werke der Finsternis, die auf uns eingewirkt haben, die wir nicht beurteilen können. Und drittens enthüllt er die Ratschläge der Herzen. Ein Mensch geht, ja, das ist jetzt die Folge aus den verschiedenen Überlegungen vorher, ein Mensch geht verloren, indem Gott ihn in seine eigenen Gedanken dahin gibt. Ja, dadurch geht der Mensch verloren. Und deshalb kann nur Gott selber ihn da wieder rausholen. Ja, er kann nicht selber jetzt sagen, jetzt bin ich verloren genug, jetzt entscheide ich mich für Gott. Geht nicht. Ja, sondern Gott muss den ersten Schritt tun. Er muss durch seinen Geist Erkenntnis geben. Und weiter ist auch noch wichtig festzuhalten, der Mensch wird zu Gottes Zeitpunkt allein aus Gnade vom Verlorensein errettet. Und das geschieht ausschließlich durch das Erlösungswerk in Christo Jesu. Nicht durch irgendetwas, was ein Geschöpf dazu beitragen könnte oder wollte. Ein Halleluja dürfen wir jetzt sagen, nach dem, was wir jetzt betrachtet haben, und der Herr möge das alles setzen lassen in unseren Herzen. damit wir dadurch auch zur Ruhe kommen über dem. Das ist ja der Sinn, deshalb ist es uns ja geoffenbart, in die Ruhe Gottes einzugehen darüber und an manchen Punkten vorsichtiger zu agieren, sowohl in unserem Herzen als auch unseren Geschwistern und den Menschen in unserer Umwelt gegenüber. Der Herr segne sein Wort. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, was sollen wir dazu sagen? Hab Dank, dass du so groß bist, dass du uns über das Innerste unseres Herzens in deinem Wort so viel offenbart hast, dass wir anfangen können, darüber zur Ruhe zu kommen. Ja, dass wir lernen, in manchen Situationen einfach vorsichtiger zu denken und uns zweimal zu überlegen, manchmal, was wir tun oder lassen wollen. Weil du siehst da hinein und du beurteilst mich nach dem, was ich in meinem Herzen entscheide und sagen oder tun will. Und so bewache du uns alle, jedes einzelne deiner Kinder ganz besonders, dass wir dir wohlgefällig in unserem Herzen denken. So wie der David gebetet hat in seinem Psalm: Herr, lass die Gedanken meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Das schenke du uns allen. Wir danken dir, dass du uns das beibringst durch deinen Geist, durch den Christus, der in uns ist. Amen.